NDR Info. Themen des Tages.
Der Drohnenvorfall von der Nacht auf Mittwoch am Flughafen Leipzig-Halle beschäftigt uns auch heute. Der Nationale Sicherheitsrat hat inzwischen getagt und wir hören auch, wie Konstantin von Notz von den Grünen die Forderungen an die Bundesregierung stellt, was die weitere Sicherheitslage angeht in Deutschland. Außerdem fragen wir, hilft es, das Sonntagsverbot aufzuheben, weil ja die Binnenschifffahrt gerade nur wenig transportieren kann. Wie viel kann man überhaupt auf die Straße umlagern? Hören wir von der Fachvereinigung Güterkraftverkehr. Und das Obstanbaugebiet Altes Land in Niedersachsen ist das größte zusammenhängende Obstanbaugebiet Deutschlands. Dort fürchtet man allerdings die billige Konkurrenz aus dem Ausland und lässt deswegen in diesem Jahr auch Kirschen hängen. Ich bin Birgit Langhammer. Schönen guten Abend. In der Nacht auf Mittwoch hat es ja einen Sicherheitsvorfall gegeben am Flughafen Leipzig-Halle und der wird uns, wie es aussieht, auch noch länger beschäftigen. Zum ersten Mal ist eine mit Sprengstoff beladene Drohne auf ein deutsches Flughafengelände gesteuert worden und wohl nur mehr oder weniger durch Zufall hat ein Mitarbeiter sie entdeckt und auch unschädlich gemacht. Aber es zeigt, wir sind noch nicht gut genug aufgestellt für diese Art von Bedrohung. Jetzt wird an vielen Stellen diskutiert, wie kritische Infrastruktur besser geschützt werden müsse. Heute hat der Nationale Sicherheitsrat unter Leitung von Kanzler Merz telefonisch getagt. Der wurde ja im vergangenen Jahr eingerichtet und soll die Kompetenzen bei innerer und äußerer Sicherheit innerhalb der Bundesregierung bündeln. Mehr dazu von Christina Nagel.
Der Drohnenvorfall am Flughafen Leipzig, ohne Zweifel ein Fall für den Nationalen Sicherheitsrat. Schließlich geht es erstmals um eine Drohne, die mit hochexplosivem Sprengstoff bestückt war. Innenminister Alexander Dobrindt spricht von einem hybriden Anschlagsszenario.
Das ist eine neue Gefahrenqualität.
In Krisenlagen wie diesen kann der Kanzler den Nationalen Sicherheitsrat einberufen. Ihm gehören die Chefs sicherheitsrelevanter Ministerien an, zum Beispiel der Innen-, der Außen- und der Verteidigungsminister, aber auch Vertreter der Sicherheitsbehörden und der Bundeswehr. Je nach Lage können aber auch Ministerpräsidenten oder externe Experten dazugeholt werden. Getagt wird geheim. Der Rat, erklärt Regierungssprecher Stefan Cornelius, entscheidet,
ob Elemente der Tagung quasi öffentlichkeitsrelevant sind oder kommuniziert werden sollen.
Im Fall der mit Sprengstoff bestückten Drohne am Flughafen Leipzig hat der Rat keine Details bekannt gegeben. Es bleibt also offen, ob über mögliche Auftraggeber oder konkrete Maßnahmen gesprochen wurde. Klar ist nur, es ging wieder einmal um eine akute Krise. Der Nationale Sicherheitsrat macht das, was früher das Sicherheitskabinett gemacht hat. Und bleibt damit hinter seinen Möglichkeiten zurück, bemängelt die Politikwissenschaftlerin Christina Moritz, die sich seit mehr als 20 Jahren mit Konzepten für einen Nationalen Sicherheitsrat beschäftigt.
Ich denke, es ist im Moment nicht sehr viel mehr als die bisherigen Krisenkabinette. Das heißt, das, was ein Sicherheitsrat leisten sollte, beraten, was in gründlicher Vorbereitung strategisch vorgeschlagen worden ist, da sind wir noch nicht.
Es fehlen die entsprechenden Strukturen. Zwar wurde eine Stabsstelle im Kanzleramt eingerichtet, die sich um den Aufbau kümmern soll. Kernelemente wie den sogenannten Vorbereitungsausschuss aber gibt es immer noch nicht. Dabei geht es um ein Team von Leuten, das Informationen und Einschätzungen zu einem bestimmten Thema zusammenträgt. Im Idealfall von den unterschiedlichen Behörden, Ministerien und externen Experten. Dabei wäre es aus Sicht der Politikwissenschaftlerin Moritz wichtig, nicht nur bekannte Quellen anzuzapfen.
Das heißt, wenn ich jetzt den normalen Weg nehme und einfach nur die bisherigen, ich sag mal, eingefahrenen Wege aus dem Ressort nehme, komme ich natürlich nicht an die frischen Experten ran, auch aus der jungen Generation, die sich im Bereich Cyber, die sich im Bereich KI auskennen.
Um wegzukommen vom Ad-hoc-Krisenmanagement, müsste sich der Nationale Sicherheitsrat auch intensiver mit strategischer Vorausschau beschäftigen, fordern Außenpolitiker von SPD und Grünen. Unter ihnen auch die außenpolitische Sprecherin der Grünen, Deborah Düring.
Auch in der Frage von, wie kommen wir eigentlich vor die Welle, sehe ich ehrlicherweise gerade überhaupt keine positive Entwicklung.
Dabei war das eines der Ziele, vor die Krise zu kommen, indem man Weichen stellt für klare Zuständigkeiten und Befugnisse, eindeutige Strukturen und einheitliche Lagebilder. Auch im Bereich hybrider Bedrohungen, auch mit Blick auf die Drohnenabwehr, über die jetzt wieder intensiv debattiert wird. Die alten, starren sicherheitspolitischen Strukturen sollten aufgebrochen werden, um schneller und effektiver auf die vielen gleichzeitigen Krisen und Bedrohungen reagieren zu können. Davon aber ist der Nationale Sicherheitsrat ein knappes Jahr nach seiner Gründung noch weit entfernt.
Über das Potenzial des Nationalen Sicherheitsrates berichtete Christina Nagel, unsere Korrespondentin im Berliner Hauptstadtstudio. Ich habe über das Thema auch mit dem Sicherheitsexperten der Grünen, Konstantin von Notz, gesprochen und ihn gefragt, Tag 3 nach dem Drohnenangriff und wir überlegen immer noch, wer eigentlich zuständig ist. Wie deutsch ist das?
Ja, das ist natürlich unserem föderalen Sicherheitssystem geschuldet. Aber man muss sagen, angesichts dieser Bedrohungen, die wir jetzt seit mehreren Jahren schon haben und der sehr realen Gefahren, die damit verknüpft sind durch Sabotage und Spionage, ist das aus der Zeit gefallen und wir brauchen klare Zuständigkeiten.
Vielleicht einmal noch zum aktuellen Vorfall, weil es heißt ja, nach jedem Vorfall die Behörden seien alarmiert. Wer trägt da jetzt eigentlich die Verantwortung? Bund, Länder oder am Ende gerade niemand so richtig?
Also am Ende trägt die Verantwortung die Bundesregierung und vor allen Dingen der Bundesinnenminister. Er ist für die Sicherheitslage in Deutschland verantwortlich. Die Spionageabwehr liegt beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Das steht im Weisungsstrang des Bundesinnenministeriums. Insofern ist Alexander Dobrindt verantwortlich. Und trotzdem hat man nach den Drohnensichtungen im letzten Jahr es eben gescheut, eine klare Zuständigkeit für die Bundespolizei zu schaffen. Wir haben das scharf beklagt und freuen uns, dass jetzt auch Kollegen der CDU das klar fordern, ist ein Schritt nach vorne.
Also wenn wir es nochmal einordnen, Herr von Notz, Sie beschäftigen sich ja seit Jahren mit Sicherheits- und Nachrichtendienstpolitik. Wo ist die größte Lücke? Bei der Technik, den Gesetzen oder doch bei der Zusammenarbeit der Behörden?
Also erstmal, das größte Problem ist insgesamt das Mindset in Deutschland. Wenn Sie nach Skandinavien gehen, nach Polen, ins Baltikum, da ist voll erkannt, wir stehen im Fadenkreuz von ausländischen Nachrichtendiensten. Deutschland wird praktisch täglich angegriffen durch Sabotageaktionen, Spionageaktionen, hybride Angriffe, die auch versuchen, Wahlen zu beeinflussen. Es ist völlig offenkundig, dass eine rechtsextreme Partei wie die AfD, aber auch das BSW freundlichen Support aus Russland bekommen. Und insofern, wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass man versucht, hier massiven Einfluss zu nehmen, die Menschen zu verängstigen, die Gesellschaft zu spalten, die Demokratie zu schwächen. Und das muss konzertiert werden. Das muss ausgesprochen werden. Die Bundesregierung muss das artikulieren. Und dann brauchen wir ein Lagebild. Das heißt, all diese Angriffe müssen regelmäßig zusammengefasst werden und meiner Ansicht nach auch transparent öffentlich gemacht werden. Und das verweigert bisher das Bundesinnenministerium.
Und wenn wir jetzt nochmal auf den Zeitstrahl gucken, da scheint es ja auch so zu sein, Sie haben angesprochen, die Bedrohungslage gibt es schon und sie wird vermutlich sich ja nicht eher abschwächen, sondern eher zunehmen. Also was muss man jetzt konkret ändern? Wo muss man jetzt Fahrt aufnehmen, damit wir beim nächsten Drohnenvorfall nicht wieder dieselben Fragen stellen wie jetzt?
Ja, wir brauchen dieses Mindset, diese Klarheit. Und aus dieser Klarheit folgen dann eben auch die Handlungen. Und die Bundesregierung ist hier in der Verantwortung, dass man hier 48 Stunden gewartet hat, bis man sich zu einer Telefonkonferenz des Sicherheitsrates zusammengefunden hat. Das ist ein Vorgang an sich. Der Sicherheitsrat ist ein Schritt in die richtige Richtung. Der Nationale Sicherheitsrat, das haben wir sehr begrüßt. Aber bisher liegt er ziemlich da nieder und wird vom Bundeskanzler nicht ordentlich bespielt. Aber wir brauchen eben in einer Zeit, wo sich die innere und die äußere Sicherheit immer mehr übereinander legen und die Fragen der inneren Sicherheit und der äußeren Sicherheit eigentlich ohne einander nicht zu beantworten sind, brauchen wir dieses zentrale Gremium. Und ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie diesen Sicherheitsrat jetzt endlich ausgestaltet, dass es da dann auch klare Antworten gibt auf diese Bedrohungen und diese Provokationen. Und dann brauchen wir endlich eine Reform des Rechts der Nachrichtendienste. Das fordern wir schon ganz lange ein. Die Bundesregierung hat immer noch nicht den Entwurf uns zugeleitet. Aber es ist zu hoffen, dass wir das jetzt eilig bis zum Ende dieses Jahres gut hinbekommen.
Also wenn wir jetzt auch noch mal ein Fazit ziehen, jetzt ist ja glimpflicherweise, Gott sei Dank, nichts passiert in Leipzig-Halle. War das jetzt noch mal der Schuss vorm Bug, jetzt wirklich ins Handeln zu kommen?
Ja, ich glaube, wir hatten noch einmal Glück. Wir hatten ja auch schon vor 2 Jahren Glück, als diese Brandbombe an dem Flughafen explodiert ist, eben in einem Paketlager und nicht in einem Flugzeug. Aber irgendwann geht das Glück einem auch aus. Und deswegen, wir müssen endlich vor die Lage kommen. Und ich erwarte mehr als Sonntagsreden und irgendwie den ernsten Blick in die Kamera, sondern dann muss man eben auch gesetzgeberisch in die Puschen kommen. Dann muss man den Nationalen Sicherheitsrat zum Leben erwecken. Und deswegen ist die Bundesregierung einfach maximal in der Pflicht, endlich zu handeln.
Sagte Sicherheitsexperte der Grünen Konstantin von Notz. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Immer wieder wird beim Stichwort Drohnen ja auch die Kompetenz der Ukraine hervorgehoben. Sie hat sich während des russischen Angriffskriegs in den letzten Jahren einiges einfallen lassen und auch technisch innovativ produziert und nutzt Drohnen ihrerseits auch für Angriffe auf Russland. Seit Mitte Juli hat die Ukraine so mindestens 20 Lagerhallen des russischen Online-Händlers Wildberries angegriffen. Dabei sind Waren im Milliardenwert verbrannt. Das trifft Menschen, die Dinge bestellt haben, die jetzt nicht ankommen, aber eben auch kleine Händler. Und die Ukraine bringt den Krieg so ganz weit ins russische Hinterland und auch mitten in den Alltag der Russen und Russinnen. Eberhard Nembach berichtet.
Auf riesigen elektronischen Werbetafeln an Moskauer Hauptstraßen lesen die Menschen den Appell des Online-Händlers Wildberries. Da steht im typischen rosa Firmendesign, zeigt den Unternehmern Unterstützung durch Bestellung. Also fleißig bestellen, damit die vielen Online-Händler überleben können. Sozusagen patriotische Shoppingpflicht. In Russland sehen die Menschen in diesen Tagen immer wieder schwarze Rauchfahnen über Lagerhallen des Online-Riesen Wildberries. Die Ukraine greift sie gezielt mit Drohnen an. So trägt sie den Krieg in den Alltag vieler Menschen in Russland, auch weit weg von der Front. Die gezielten Attacken auf die Lagerhäuser dürften der russischen Wirtschaft insgesamt nur begrenzten Schaden zufügen, aber die psychologische Wirkung ist umso stärker. Viele kleine Händler in Russland haben große Verluste oder stehen sogar vor der Pleite. Michael Buldyrev zum Beispiel verkauft Tee über Wildberries und hatte Ware in einem Lager in der Stadt Elektrostal gelagert, nicht weit von Moskau. Als die Attacke auf das Lager in Elektrostal kam, haben wir praktisch unsere gesamte Ware in der Moskauer Region verloren, im Wert von ungefähr 2 Millionen Rubel, sagt Buldyrev. Das entspricht gut 20.000 Euro. Wildberries hat Angriffe auf Lagerhäuser aus ihrer Versicherungspolice ausgeschlossen, erklärt er noch. Dementsprechend ist unser gesamter Bestand einfach verbrannt, ohne dass uns jemand irgendetwas dafür schuldet. Immerhin habe Wildberries 2-mal Entschädigungen gezahlt, einmal an 88.000 Verkäufer und dann nochmal an 100.000. Wir haben beide Male Entschädigungen bekommen, sagt Baldyrev, aber nur weniger als 10% des verlorenen Warenwerts. Die Firma schütze ihre Lagerhallen so gut es geht, betont Wildberries-Chefin Tatjana Kim. Sie sieht ihr Unternehmen nicht in der Pflicht, die Betroffenen zu entschädigen. Schließlich handele es sich um höhere Gewalt. Sie wehrt sich auch gegen den Vorwurf der ukrainischen Führung, bei Wildberries würden auch Waren verkauft, die zur Kriegsführung eingesetzt werden können. Bei uns finden Sie nichts, was es nicht auch bei Amazon oder beim chinesischen Online-Riesen Alibaba gibt, so Kim. Das russische Exilmedium Medusa will aber sehr wohl kriegswichtige Güter zur Bestellung gefunden haben. Angeboten worden seien nach den Recherchen von Medusa unter anderem Erste-Hilfe-Kästen, Funkgeräte, Schutzausrüstung und Drohnenkomponenten. Das sind nicht unbedingt rein militärische Waren. Aber russische Soldaten, die oft schlecht ausgerüstet sind, lassen sich so etwas gerne von Angehörigen an die Front schicken.
Die Ukraine attackiert Online-Händler in Russland. Das waren Informationen von Eberhard Nembach. Wie groß Probleme werden können, wenn Seewege gesperrt sind, das sehen wir ja besonders deutlich in der Straße von Hormus. Seit Monaten hängen dort Frachter fest mit Öl und Gas an Bord. Und offenbar entwickelt sich jetzt auch eine Umweltkatastrophe, denn ein Frachter verliert in großem Maße Rohöl. 110.000 Tonnen Rohöl hat der Tanker geladen, der jetzt vor der Küste des Oman auf Grund gelaufen ist. Die Caroline Besengi wird Russlands sogenannter Schattenflotte zugeordnet und Satellitenaufnahmen zeigen schon jetzt einen gewaltigen Ölteppich. Nina Amin weiß mehr.
Die Küste des Oman ist ein Traum für Taucher und Meeresforscher. Ein staatlich geschütztes Meeresnaturschutzgebiet im Süden des Sultanats ist Lebensraum für artenreiche Korallenriffe und andere Tiere.
Gerade die unbewohnten Inseln sind Heimat für Meeresschildkröten, die die Strände nutzen, um dort ihre Eier abzulegen. Und in den umliegenden Gewässern finden wir außerdem noch Delfine und beispielsweise eine seltene Buckelwalart.
Sagt Nina Noel, Expertin für internationale Kriseneinsätze bei Greenpeace. Das alles sei jetzt akut bedroht. Satellitenbilder zeigen nach Angaben der Umweltorganisation einen riesigen Ölteppich, der sich in den vergangenen Tagen vervierfacht hat und der jetzt ungefähr der doppelten Fläche der Stadt München entspricht.
Am 2. August sehen wir eine Fläche auf Satellitenbildern, die mit Öl verschmutzt ist, von ca. 150 Quadratkilometern. Am 4. August sehen wir jetzt eine Fläche von 600 Quadratkilometern.
Das Öl läuft aus dem auf Grund gelaufenen Schiff mit dem Namen Caroline Besenghi. Der 270 Meter lange Öltanker soll 110.000 Tonnen Rohöl geladen haben und wird Russlands sogenannter Schattenflotte zugerechnet. Der unter EU-Sanktionen stehende Tanker hat wahrscheinlich in einem russischen Hafen Öl geladen, so teilte es das Geodatenunternehmen Sinmax zur Auswertung der Satellitenbilder mit. Berichten zufolge war der Tanker auf dem Weg nach Indien. Anfang Juni gab es offenbar einen Zwischenfall auf See. Danach wurden keine Standortdaten mehr mitgeteilt. Badawi Rochban appelliert an die internationale Gemeinschaft. Der libanesische Experte hat selbst lange für die UN gearbeitet. Im arabischen Fernsehsender El Arabiya sagt der Ingenieur, der Oman könne dieses Problem nicht allein lösen. Die zuständigen omanischen Behörden teilten schriftlich mit, technische Teams würden den Vorfall überwachen und Notfallmaßnahmen einleiten. So will man die Risiken für die Meeresumwelt minimieren und für eine sichere Schifffahrt sorgen. Einzelheiten, wie genau man das Problem lösen will, gibt es bislang nicht. Ein Problem: Omans Transportministerium forderte die Schiffseigentümer bereits erfolglos auf, den Tanker samt Ladung aus seinen Gewässern zu entfernen. Berichten zufolge gehört das Schiff einem Unternehmen in China. Die Spur endet dann aber, ähnlich wie bei anderen Schiffen der Schattenflotte, bei einer Briefkastenfirma. Greenpeace warnt seit Jahren vor Tankerunfällen mit unklaren Eigentümerstrukturen.
Denn hier kann es jetzt wirklich sein, dass Oman und seine Bevölkerung schlussendlich auf den Konsequenzen und auf dieser dramatischen Verschmutzung sitzen bleiben.
Meint Nina Noel. Jetzt ist aber erstmal schnelles Handeln angesagt. Beispielsweise indem das Öl auf einen anderen Tanker gepumpt wird. Ansonsten, da sind sich Umweltschützer einig, droht eine enorme Ölpest mit erheblichen Folgen für die Umwelt.
Und über diese drohende Ölkatastrophe vor der Küste des Oman berichtete unsere Korrespondentin Nina Amin. Am Wochenende wird es wieder wärmer bzw. heißer im Norden und die 3 bis 4 Tage Landregen im Süden, die es wohl bräuchte, um zum Beispiel den Rhein wieder voller laufen zu lassen, die sind erstmal nicht in Sicht. Also bleibt es bei Jahrhunderttiefständen und den daraus resultierenden Problemen für die Binnenschifffahrt. Es gibt ja die Idee, jetzt mehr Güter auf die Straße zu bringen. Verkehrsminister Bilger denkt darüber nach, das Sonntagsfahrverbot aufzuheben, damit mehr Fracht bewegt werden kann. Aber ist das die Lösung? Dazu Christian Richter, Landesgeschäftsführer der Fachvereinigung Güterkraftverkehr und Entsorgung. Ihn habe ich gefragt, wie schätzen Sie denn die aktuelle Situation ein? Wie groß sind die Probleme schon?
Die Probleme sind sehr groß, weil Schiffe nicht fahren können, die Güter nicht von A nach B transportiert werden können. Das Problem haben wir allerdings nicht nur in der Binnenschifffahrt, sondern das Problem haben wir auch auf der Straße. Da haben wir schon mit der Politik seit vielen Monaten und Jahren drüber gesprochen. Bei uns ist es der Fahrermangel. Und von daher weiß ich nicht, ob unbedingt jetzt die Straße der Verkehrsträger ist, der hier der Binnenschifffahrt helfen kann.
Da kommen wir gleich noch mal konkreter dazu. Vielleicht erst noch mal, was wird denn alles über die Flüsse transportiert? Da heißt es ja oft auch, das sind einfach große Dinge, die man vielleicht auch gar nicht so einfach auf einen LKW umladen kann, auch wirtschaftlich gesehen, weil es viel zu teuer ist.
Das sind hauptsächlich Schüttgüter, das sind aber auch Container, die transportiert werden. Und das sind natürlich, wie Sie schon sagen, Großraum und vor allem Schwertransporte, die dort transportiert werden, die halt auf der Straße so nicht einfach transportiert werden können.
Und Schiffe sind ja im Vergleich zu Lkw-Ladeflächen riesig. Und selbst wenn wir so viele Lkw, so viele Fahrzeuge hätten, es braucht ja auch Fahrer. Die wiederum sind ja in Deutschland auch Mangelware, oder?
Wir sprechen aktuell von ca. 140.000 fehlenden Lkw-Fahrern. Und erfahrungsgemäß wachsen diese Zahlen jedes Jahr um weitere 15.000 Fahrer, weil wir wissen, dass 15.000 Lkw-Führerscheine im Jahr ausgegeben werden im Schnitt und 30.000 Lkw-Fahrer im Schnitt auch in Ruhestand gehen. Die Differenz von 15.000 kommt also jedes Jahr auf diesen Fahrermangel obendrauf.
Und wenn wir jetzt in der aktuellen Debatte hören, das Sonntagsfahrverbot soll gelockert werden, da scheiden sich ja auch die Geister, weil viele befürchten, einmal eine Lockerung bedeutet dann das komplette Aus für das Sonntagsfahrverbot. Befürworten Sie das eigentlich auch oder finden Sie die Regelung einen Tag Pause eigentlich besser?
Grundsätzlich befürworten wir es sehr, dass das Sonnenfeiertagsfahrverbot komplett aufgehoben wird. In der jetzigen Situation sehe ich es allerdings sehr kritisch, aus dem einfachen Grund, weil uns die Fahrer fehlen. Und selbst wenn LKWs jetzt am Sonntag fahren, um hier auszuhelfen, dann muss der LKW an einem anderen Tag innerhalb der Woche stehen. Das heißt, wir werden da nicht viel helfen können in der jetzigen Situation.
Und gibt es da jetzt gegebenenfalls auch Konkurrenz? Also dass man sagt, die Fahrer, die jetzt bis hierhin eine feste Wochentour hatten, die kriegen jetzt so viel Geld, dass es sich für sie mehr lohnt, Schüttgut oder Dinge von den Binnenhäfen zu übernehmen?
Nein, da gibt es keine Konkurrenz, weil unsere Kraftfahrer Gesetzen unterliegen. Das sind die Lenk- und Ruhezeitvorschriften und die werden auch sehr eng ausgelegt und auch kontrolliert. Von daher gibt es da gar keine Möglichkeiten, dass ein Fahrer irgendwo anders noch fahren könnte.
Also wenn ich es richtig zusammenfasse, Herr Richter, dann ist es vielleicht eine politische Idee zu sagen, wir bringen mehr auf die Straße, aber es ist schlicht nicht umzusetzen?
So sehe ich das auch, ja.
Und vielleicht nochmal zum Schluss, wenn Sie sagen, Schiffe liefern eben Kohle, Schüttgut, richtig große Mengen. Wann wird es denn dann eng? Also wann merken wir denn dann an anderer Stelle, dass es fehlt?
Ja, wir sehen es jetzt schon bei den Kraftstoffpreisen im westlichen Bereich von Deutschland. Ich habe heute gehört, dass da die Preise um bis zu 15 Cent angestiegen sein sollen, weil halt auch da der Kraftstoffversorgung nicht ausreichend ist.
Und wenn wir nochmal perspektivisch gucken, also wir hoffen natürlich alle auf Regen mittelfristig. Im September ist es dann vielleicht wieder soweit, sagen die Ersten. Wie lange dauert es denn, ähnlich wie bei einem Stau, bis man das dann auch wieder auflöst, was da eben jetzt nicht transportiert wird?
Na gut, es kommt jetzt erstmal darauf an, wie schnell die Flüsse wieder fahrbereit sind. Und dann wird natürlich der Stau erstmal mit den aktuell liegenden Gütern ausgefahren. Das kann man so gar nicht sagen, wie schnell das alles wieder aufgelöst wird. Die Straße wird das tun, was sie mit erledigen kann. Aber die Schiene muss da auch mit unterstützen. Weil wenn da jetzt wirklich viele Tausend oder Hunderte von Tonnen in den Schiffen liegen, das kann vor allem auch die Schiene dann eventuell mit abfedern.
Sagt Christian Richter, er ist Landesgeschäftsführer der Fachvereinigung Güter, Kraftverkehr und Entsorgung. Zum Schluss schauen wir noch ins alte Land, Deutschlands größte zusammenhängende Obstanbaugebiet. Und auf den Obsthöfen ist Hochbetrieb gerade. Die Kirschernte ist durch. In wenigen Wochen werden die ersten Apfelsorten gepflückt. Und währenddessen schlagen die Obstbauern Alarm. Ihre Sorge, importierte Früchte verdrängen regionales Obst vom Markt. Deshalb haben sie einen Brandbrief geschrieben mit der Frage, wollen wir in Deutschland überhaupt noch heimisches Obst? Marie Schiller berichtet.
An den Obstbäumen von Klaus Schlieker hängen viele große, dunkelrote Süßkirschen erntereif. Aber sie werden nicht mehr geerntet. Etwa 20% seiner Kirschen lässt der Obstbauer in diesem Jahr an den Bäumen hängen. Keine leichte Entscheidung. Aber Ernte und Verkauf lohnen sich für ihn nicht mehr.
Ich hoffe, dass die Vögel jetzt schnell kommen und die Kirschen, die jetzt in den Anlagen bleiben, möglichst schnell dann holen, damit dieses Bild nicht mehr jeden Tag offensichtlich ist.
Währenddessen liegen in den Supermarktregalen Kirschen aus der Türkei und Spanien viel günstiger, als der Obstbauer aus dem alten Land seine heimischen Früchte anbieten könnte. Regionale Kirschen werden in den Hofläden für einen Preis zwischen 6 und 8,50 € pro Kilogramm angeboten. Im Supermarkt gibt es Angebote von importierten Früchten zwischen 3,50 € und 4,50 €. Und so ist es nicht nur bei den Kirschen, sondern auch bei Äpfeln, Aprikosen und Zwetschgen.
Wir produzieren hier unter höchsten Umwelt- und Sozialstandards in Deutschland. Das geht aber nicht zu Weltmarktpreisen. Und das ist unser Problem, dass wir am Verkaufsplatz im Lebensmitteleinzelhandel immer verglichen werden.
Ein großer Kostenpunkt sind die Lohnkosten. Kirschen werden per Hand geerntet. Dafür kommen Saisonarbeitskräfte auf den Hof von Klaus Schlieker, die meisten schon seit vielen Jahren. Etwa 1,25 Euro Lohnkosten rechnet der Obstbauer allein für ein Kilo Kirschen.
Wir müssen ja in Konkurrenz treten zu Produkten, die eben unter anderen Bedingungen produziert sind. In Europa haben wir mit den höchsten Mindestlohn.
Die Obstbauern fordern deshalb einen Abschlag vom Mindestlohn für Saisonarbeitskräfte. Konkret, der Mindestlohn soll für sie eingefroren werden und erstmal nicht weiter steigen. Das Bundesarbeitsministerium lehnt diesen Vorschlag aber ab. Und auch Kai Schwabe von der Industriegewerkschaft Bauen Agrar Umwelt hält nichts davon.
Wir sollten nicht bei denen anfangen, die die Ärmsten sind, die gerade auch bei diesen Witterungsverhältnissen arbeiten müssen, bei Wind und Wetter, bei Sonne, bei Klimaveränderung. Denen noch davon etwas abzunehmen, halte ich schlichtweg als absurd. Das darf es nicht geben.
Die Obstbauern sind also darauf angewiesen, dass ihre regionalen Früchte trotz der höheren Preise gekauft werden. Obstbauer Klaus Schlieker wünscht sich außerdem, dass auch die Märkte die regionalen Betriebe unterstützen mit einer Art Ehrenkodex.
Dass wenn regionale Ware von heimischen Produzenten dann zum Verkauf stehen, dass bevorzugt dann diese Ware dann eben auch in den Regalen liegt.
Die Kirschen von Schlieker liegen stattdessen noch im Lager. Der Obstbauer wartet, bis die importierte Ware nicht mehr geliefert wird und hofft, dass dann die Zeit für seine regionalen Kirschen reif ist und er sie dann zu einem guten Preis verkaufen kann.
Soweit eine Reportage von Marie Schiller. Und damit enden unsere heutigen Themen des Tages für Freitag, den 7. August.